Nationalismus global. Der Ausländer und das Problem, das er darstellt für die westlichen Staaten und aus der Sicht ihrer Bürger. Überall und aktuell mehr als früher üblich werden Ausländer zum Problem erklärt und danach behandelt. In Deutschland, wo die Sarrazin-Debatte in eine andauernde öffentliche Diskussion gemündet ist darüber, was man alles an Integriertheit von den hier ansässigen Ausländern, vor allem den muslimischen, verlangen muss. In Österreich, wo bei Landtags- und Gemeinderatswahlen die FPÖ, die in ihrem Wahlkampf die Ausgrenzung der Ausländer propagierte, ihren Stimmenanteil nahezu verdoppelt hat. In den USA, wo im Streit der politischen Parteien die illegalen Einwanderer und ihre Nachkommen grundsätzlich auf ihre Zugehörigkeit respektive Nichtzugehörigkeit zum amerikanischen Volk hin definiert werden. In Frankreich, das rumänische Roma deportiert. In England, wo eine British National Party Streiks gegen die Beschäftigung osteuropäischer EU-Bürger organisiert. Und in einer ganzen Reihe weiterer EU-Staaten, wo ausländerfeindliche Parteien Wahlen gewinnen. Immer wieder und immer massiver stören sich politische Parteien und Regierungen am Vorhandensein von Bevölkerungsteilen, die vom Hauptvolk abgegrenzt werden, an Ausländern. Nicht nur, dass es einfach zu viele gibt, die in ihren Augen nicht dazugehören. Zudem haben auch noch viele davon weder Arbeit noch Vermögen, sind also soziale Problemfälle. Diese Ausgrenzung lebt von der Scheidung zwischen zwei Sorten von Menschen, welche niemand anderer als die Staatsmächte selbst in die Welt setzen. Auf der einen Seite die eigenen Staatsangehörigen, die ganz und gar ihrem Kommando unterworfen sind. Auf der anderen Seite all diejenigen, die anderen Staaten angehören, also der Rest der Welt. Die einen genießen als Inländer das interessante Recht, im Machtbereich eines Staates leben zu dürfen. Die anderen, die Ausländer, haben eigentlich in diesem Land nichts zu suchen, es sei denn, der Staat hat besondere Gründe, ihnen den Aufenthalt dennoch zu gestatten, und zwar weil und solange die Fremden ihm, dem Staat, von Nutzen sind. Ich möchte im Folgenden ausführen, wie dieser berechnende Umgang, der von willkommener Benutzung bis zur Ausweisung alles umfasst, wie also diese Behandlung der Ausländer durch die konkurrierenden kapitalistischen Staaten heutzutage generell aussieht, was den verschiedenen ungemütlichen Maßnahmen dieser Staaten gegenüber Ausländern gemeinsam ist und zum Schluss, worin die offizielle Ausländerfeindlichkeit der westlichen Staaten gegenüber Muslimen besteht. Erstens, Staaten, deren kapitalistische Wirtschaft global agiert, behandeln die Reichtumsquellen der ganzen Welt als Mittel der eigenen nationalen Bereicherung. Auch wenn diese Reichtumsquellen im Besitz anderer konkurrierender Staaten sind. Dabei geht es nicht nur um die Waren- und Kapitalmärkte, sondern auch um die Bevölkerung fremder Länder, die als fremdländisches Menschenmaterial grundsätzlich als Arbeitskräftepotenzial für einheimische Unternehmer interessant ist. Wann und wozu öffnet eine Regierung die Grenzen für Bürger fremder Länder? Aber wenn das Wachstum auf dem Kapitalstandort, den die nationale Herrschaft kommandiert, wenn das nationale Wirtschaftswachstum es erfordert, wenn also die heimische Unternehmermannschaft Bedarf an bestimmten Sorten tüchtiger und preisgünstiger Arbeitermannschaften anmeldet, oder wenn sogar insgesamt eine Knappheit an Arbeitskräften registriert wird, die die Löhne hochtreibt und das Wachstum beschränkt, dann öffnet die Regierung die Grenzen für Bürger fremder Länder, damit sie als mobile Reserve das verfügbare Arbeitskräftereservoir erweitern. Wenn die Regierung dann später befindet, dass genug von ihnen im Lande sind, dann sagt sie, das reicht und macht die Grenze dicht. Meistens ist es dann schon so weit, dass die Unternehmer mit dem technologischen Fortschritt der Profitproduktion viele Arbeitskräfte wieder überflüssig gemacht haben. In Krisenzeiten werden weitere entlassen. Die Einwanderer, die ihre Dienste billig zur Verfügung gestellt haben, sind dann plötzlich zu viele. Sie haben ihre Schuldigkeit getan und werden wieder weggeschickt. Dafür kennen die Staaten einige Methoden, von Schikanen bis zu Rückkehrprämien. Die anderen, die auf Dauer gehalten werden sollen, die dürfen großzügigerweise die Familien oder gewisse Teile davon nachkommen lassen. Allerdings nur dann, wenn sie sich an eine Menge von kleinlichen rechtlichen Auflagen und Bedingungen halten, mit denen sie als Ausländer von den dazu ermächtigten Inländern und gegenüber den Inländern diskriminiert werden. Wenn dann diese unbefristeten Einwanderer absehbar nicht mehr nützlich sind, gilt das schon fast als Missbrauch ihrer Aufenthaltsgenehmigung. Sie werden als lästige Kostenfaktoren behandelt, als soziale Belastung beschimpft und drangsaliert. Insgesamt zeigt sich, je mehr die Einwanderer sesshaft werden und je weniger das Kapital sie braucht, desto unhandlicher werden sie als Manövriermasse, die man ins Land geholt hatte. Über mangelnden Nachschub an Armen und Verarmten, also billigen und willigen Bewerbern, brauchen sich Westeuropa und Nordamerika, die Zentren des Weltkapitalismus, nicht zu beklagen. Anatolische Bauern müssen nicht mehr angelockt werden. Der geschäftliche Zugriff auf die ganze Welt hat für große Massen von Leuten die frühere Art des Lebens und Überlebens in ihren Geburtsländern unmöglich gemacht. Die überlegene Konkurrenzmacht der westlichen Konzerne hat überall auf dem Globus die traditionellen Lebensbedingungen ruiniert. Diese Zustände sorgen wie von selbst dafür, dass selbst die schlechtesten Jobangebote in den erfolgreichen kapitalistischen Ländern für Afrikaner, Latinos, Ost- und Südeuropäer und so weiter, dass die dafür attraktiv sind. Deshalb machen sich immer mehr Elendsflüchtlinge auf den Weg in die Zentren des Kapitalismus. Dort sind sie auf jeden Fall zu viele. Sie stören bloß und sollen vom nationalen Territorium ferngehalten werden. Wenn dann Tausende von ihnen bei dem Versuch, Mauern, Stacheldrähte und Meere zu überwinden, jährlich sterben, so bestärkt das die USA und die EU nur darin, die abschreckende Grenzsicherung zu perfektionieren. Inzwischen mit allen Mitteln der militärischen Grenzsicherung. Je erfolgreicher die Armen der Welt abgeschreckt werden, umso weniger braucht es die kritisierten inhumanen Auffanglager, wie zum Beispiel in Griechenland. Die kann man dann tendenziell zumindest innerhalb Europas abschaffen. Diejenigen Elendsflüchtlinge, die es dennoch über die Grenzen schaffen, die werden je nach herrschaftlichem Kalkül schon mal eine Zeit lang geduldet, als Papierlose, das heißt als illegale Existenzen, sind sie für ehrenwerte heimische Geschäftsleute besonders attraktiv, weil zu besonders niedrigen Löhnen und beschissenen Arbeitsbedingungen erpressbar. Wenn sie Glück haben, werden sie sogar auf Zeit oder dauerhaft legalisiert, oder sie werden aufgespürt, als Verbrecher kaserniert und deportiert. Während die kapitalistischen Hauptmächte, die Ärmsten der Armen, die ein Überleben suchen, mit aller Gewalt fernhalten, können sie von einer speziellen Sorte Einwanderern gar nicht genug kriegen. Untereinander konkurrieren sie darum, aus dem globalen Pool von Wissenschaftlern und Spezialisten, Ärzten, Technikern usw., möglichst viele auf ihr Territorium zu ziehen und als Human Capital, als Humankapital, für ihre Ökonomie verfügbar zu machen. Das sind Leute, von denen man sich technologische Vorsprünge oder wenigstens Beiträge zur Produktivität des Standorts verspricht. Sie werden mit attraktiven Angeboten angeworben und können zum Teil ganz unbürokratisch zuwandern, damit wir, wie es heißt, nicht zum Migrationsverlierer werden. Zur globalisierten Republik gehört es eben auch, anderen Staaten die Elite zu klauen und deren Ausbildungsleistungen aufs eigene Wachstum umzulenken. Wieder andere Ausländer werden aus politischen Gründen ins Land gelassen und bekommen einen entsprechenden Rechtsstatus als Asylanten verpasst. Gern gesehen sind bisweilen sogenannte Dissidenten, die in einem zum Feind erklärten Land verfolgt werden. Ihnen gewährt man Asyl, um den Unrechtscharakter des dortigen Regimes zu unterstreichen. Andere kommen aus Kriegs- oder Bürgerkriegsregionen, in denen die eigene Nation militärisch involviert ist oder an denen es ein sogenanntes vitales Interesse gibt. Einigen Exemplaren von der menschlichen Basis der Kriegspartei, auf die man setzt, wird erlaubt, sich vor dem Töten und Sterben in Sicherheit zu bringen. So durften zum Beispiel eine Zeit lang Menschen aus Kosovo in Deutschland als anerkannte Flüchtlinge einreisen. Mit solcher gezielten und exklusiven Solidarität, wie es dann in der Presse heißt, macht der Staat sich als Schutzmacht für die von ihm unterstützten oppositionellen Kräfte stark. Diesen Flüchtlingen bietet er so lange Aufenthalt, wie es in seine imperialistischen Berechnungen passt. Natürlich werden auch diese Flüchtlinge mit Vorschriften und Verboten schikaniert. Zum Beispiel dürfen sie in Deutschland nicht arbeiten, damit sie gar nicht erst sesshaft werden. Das macht dann wiederum die Last, die sie darstellen, besonders drückend, da sie ja dem Staatshaushalt auf der Tasche liegen. Deshalb ist auch die Aufnahmebereitschaft für eine solche Ausländerkategorie immer dann zu Ende, wenn die Regierung zu dem Urteil kommt, der Krieg sei nun vorbei, oder wenn sich auch nur das staatliche Interesse an dem Krieg oder Bürgerkrieg verliert. Dann werden diese Flüchtlinge als Zeugen der Unterdrückung nicht mehr gebraucht und in ihr zerstörtes Bürgerkriegsland zurückexpediert, egal was sie dort an Elend oder Verfolgung erwartet. Denn das ist schließlich ihre Heimat, in die sie doch wohl zurück wollen, oder? Diese freundliche Behandlung erfuhren dann auch kürzlich die ehemaligen Kosovo-Flüchtlinge durch den deutschen Staat. So sortieren politische Gewalten die Ausländer der Welt, entweder sich zu oder aus, je nach der nützlichen oder schädlichen Rolle, die sie ihnen zuschreiben. Sie behandeln sie als globale menschliche Verfügungsmasse ihrer ökonomischen und politischen Macht. Und sie betrachten es als Privileg, das sie vergeben, wenn sie fremden Bürgern das Recht einräumen, innerhalb ihrer hoheitlichen Grenzen zu leben. Erst recht gilt es als eine Gnade, bei ihnen arbeiten und eventuell sogar die Staatsbürgerschaft erwerben zu dürfen. Derjenige, der bleiben darf, der muss sich den Status verdienen, der ihm gewährt wird. Er steht unter ständigem Vorbehalt. Er muss allen Ansprüchen des sogenannten Gastlandes genügen. Und ob bzw. wie lange er das tut, das entscheidet nicht er. Klar ist in jedem Fall eins: Einwanderer müssen mit allen Existenzbedingungen zurechtkommen, die ihnen diktiert werden. Wie sie das machen, das ist, wie stets in der freien Gesellschaft, ihre Privatsache. Sie müssen zurechtkommen, denn Scheitern bedroht nicht nur ihr Einkommen und ihren sozialen Status, sondern gleich das Recht zu leben, wo sie leben. Wenn sie dann alle Anforderungen auf die Art bewältigen, wie es Einwanderer seit je tun, ist es auch wieder nicht in Ordnung. Sie ziehen in Stadtviertel, wo schon andere ihrer Nationalität leben. Sie unterstützen sich gegenseitig und pflegen noch ein bisschen die Sitten der alten Heimat. Und das ist den misstrauischen Staatsgewalten auch wieder nicht recht. Und sie beschweren sich über Parallelgesellschaften. Es stellt sich also heraus, dass die Ausländer es überhaupt nicht in der Hand haben, ob und wann sie stören. Sie sind Objekte von staatlichen und unternehmerischen Berechnungen, und das bekommt ihnen in allen Ländern schlecht. Zweitens, jetzt zum Vorwurf der Parallelgesellschaft. Der Vorwurf der Parallelgesellschaft ist ein Witz. Die Bürger einer kapitalistischen Nation, die leben in lauter Parallelgesellschaften, die untereinander wenig soziale Gemeinschaften haben und kultivieren. Wann verkehren schon die wirklich Reichen mit Normalverbrauchern? Wo trifft sich das akademische Unterhaltungsbedürfnis mit dem Zeitvertreib des Proletariats oder das Landvolk mit der Schwulenszene? Bei all den gegeneinander mehr oder weniger abgeschotteten Subkulturen steht für die Regierung eines allerdings fest und wird gar nicht erst thematisiert: die Zuordnung all dieser Parallelgesellschaften zur eigenen Nation. Für genau die garantiert die Gemeinde der Ausländer nicht, auch wenn so mancher von ihnen inzwischen einen inländischen Pass vorzeigen kann. Ihre andere Nationalität oder Herkunft begründet ein staatliches Misstrauen. Das rührt sich nicht erst, wenn der Staat fürchtet, dass Einwanderer eine politische Gegnerschaft entwickeln könnten, eine Gegnerschaft gegenüber den Gesetzen des Landes, gegenüber den außenpolitischen Bündnissen des Staates, gegenüber seinen Feindschaften und Kriegen, also nicht erst dann wird der Staat kritisch gegenüber den ausländischen Bürgern, wenn diese irgendwie zu erkennen geben, dass sie etwas gegen ihn und seine Politik haben könnten. Der Anspruch an seine Ausländer reicht weiter. Die Staaten haben die Migranten ganz prinzipiell im Verdacht, nicht zuverlässig Amerika, Deutschland oder Österreich zu denken, wenn sie wir sagen. Womöglich buchstabieren sie Heimat immer noch anders und adressieren ihre Hoffnungen und Sorgen nicht automatisch und zuerst an die Staatsmacht, deren Gesetzen sie gehorchen. Womöglich übersetzen zum Beispiel Türkenstämmige in Deutschland ihre Unzufriedenheit nicht in den Vorwurf schlechten Regierens durch die Regierung in Berlin, gekoppelt mit der Hoffnung nach besserem Regiertwerden durch die deutsche Politik. Den Eingewanderten traut die Staatsmacht die fundamentale nationale Politisierung nicht zu, die sie bei ihren Eingeborenen wie eine natürliche Eigenschaft voraussetzt, die diese mit der Muttermilch eingesogen haben. Und damit sind wir an dem Punkt, an dem die Politiker von ausländischen und auslandsstämmigen Insassen ihres Staates Integration einfordern. Einerseits untergräbt die globalisierte Republik zwar das borniert überkommene Zusammengehörigkeitsgefühl des völkischen Kollektivs, wenn sie sich ihre Bevölkerung aus aller Welt zusammenholt. Andererseits aber verlangt der Staat von alten und neuen Landesbewohnern genau diese allem Denken und Wollen vorausgesetzte Parteilichkeit für Volk und Staat. Das ist der Inhalt des kategorischen Imperativs der Integration, den die Politiker erlassen. Menschen unter ihrer Hoheit haben ihre ganze Individualität über die Zugehörigkeit zu dem Staat zu definieren, in den es sie verschlagen hat. Da sie das auch tun, können die Zugereisten der misstrauischen Obrigkeit durch bewusste und gewollte Dokumente ihrer Anpassungsbereitschaft prinzipiell nicht beweisen. Mit der fremden Sprache, die sie untereinander sprechen, sowie mit jedem Rest von Sitten, Trachten, Lebensstilen ihres Herkunftslandes, zeugen sie vielmehr von einer abweichenden, fremden Identität. An welchen Indizien das unerträgliche Anderssein jeweils dingfest gemacht und entlarvt wird, das lässt sich die Politik gern von den Urteilen vorgeben, die im Volk so kursieren. Drittens. Auf die Ausländerfeindlichkeit der Völker ist nämlich Verlass. Sie ist Konsequenz der nationalen Identität, zu der sich die vom Staat zusammengezwungene Klassengesellschaft bekennt. Deren Insassen stellen dieses Verhältnis auf den Kopf und verstehen sich als Menschenkollektiv, dem die Staatsmacht dient und dessen Wohl zu mehren ihre ganze Raison ist. Aus dieser Sicht sind Ausländer aus diesem Kollektiv von vornherein ausgeschlossen, denn sie sind ja keine Inländer, denen der Schutz des Staates gebührt. Vielmehr muss das einheimische Kollektiv sein Wohlergehen ja gegen den Egoismus und die nationalistischen Umtriebe anderer Staaten und Völker verfolgen und verteidigen. So denken Inländer. Das Volk, vor allem das in seinem Erwerb stets bedrohte Arbeitsvolk, versteht seine Zugehörigkeit zu seinem Staat als ein Privileg und eine Sicherheitsgarantie, wenn schon nicht vor den Geschäftskalkulationen der Arbeitgeber, so doch vor fremden Konkurrenten, denen dasselbe Privileg nicht zusteht. Auch wenn die Ausländer die niedrigsten und am schlechtesten entlohnten Tätigkeiten verrichten, steht für Inländer fest, dass sie uns ausnützen, weil sie in unserem Land ihren Vorteil suchen. Generell belastet es das Vertrauensverhältnis der Volksangehörigen zu ihren Politikern, dass die es Ausländern erlauben, sich im Land aufzuhalten und den Einheimischen Arbeits- und Kindergartenplätze, Wohnungen und sonst noch was wegzunehmen. Amtsträger geraten da in den Verdacht der Untreue gegenüber ihrem Volk. Viertens. Die Politik benutzt und lenkt dieses Ressentiment ihrer Bürger, indem sie darauf eingeht. Es gilt ihr als ehrenwerter Standpunkt und als ein gutes Recht des Volks. Sie weist die Ausländerfeindlichkeit ihrer Bürger einerseits zwar nicht zurück, sie lässt sich andererseits durch sie in ihrer global ausgreifenden Bevölkerungspolitik aber auch nicht stören. Dass Deutsche zuerst drankommen, das sagen nur rechtsradikale Parteien. Praktisch rechtfertigt sich aber alle Politik vor diesem Maßstab. Was immer der misstrauische Staat im Umgang mit Einwanderern für nötig hält, was er ihnen an Diskriminierung antut, an Sonderprüfungen ihrer Loyalität abverlangt und an Sonderaufsicht zumutet, all seine Schikanen an Ausländern präsentiert er den Alteingesessenen als Dienst an ihnen und kann sich ihrer Zustimmung zu jeder Gemeinheit sicher sein. Wenn er Bedarf danach verspürt, kann er die Aggression des Volks gegen beliebige national und ethnisch definierte Bevölkerungsgruppen richten und sich dann mit der Bewältigung der Spannungen und der Beseitigung ihrer Ursachen beauftragen. Wenn er es für opportun hält, kommt die Bestätigung des nationalistischen Ressentiments mäßigend daher, zum Beispiel so: Wir brauchen Ausländer und sie nützen uns doch auch. So sollen undifferenzierter Hass und eigenmächtige Übergriffe auf die Fremden gebremst werden. Fünftens. Anders verhält es sich mit der offiziellen Ausländerfeindlichkeit, die im letzten Jahrzehnt in den westlichen Staaten entstanden ist und sich auf eine Kategorie von Migranten richtet, die gar nicht durch die Zugehörigkeit zu einer anderen Nation als fremd identifiziert werden, sondern durch ein Glaubensbekenntnis. In Frankreich trifft es die Nordafrikaner, in England die Pakistani, in Deutschland die Nachkommen der türkischen Gastarbeiter, die früher alle als Angehörige ihrer jeweiligen Nation wahrgenommen und auch schon ekelhaft genug behandelt wurden. Heute verschmelzen diese Nationalitäten in der Figur des Moslems. Seine Religion ist die störende Andersartigkeit, die eine Integration erschwert oder verhindert. Den Islam lassen die Länder der Religionsfreiheit nicht als Privatsache gelten. Jedenfalls nicht so einfach wie andere Religionen. Die westlichen Staaten bezweifeln, dass dieser Glaube sich darauf beschränkt, brave Privatreligion zu sein, die man keinem nehmen will, und sie hegen den Verdacht, dass er doch mehr, nämlich ein praktisch-politischer, mit den westlichen Verhältnissen unverträglicher Wille ist. Die Charakterisierung dieser Religion durch Politik und Öffentlichkeit trägt Züge eines Feindbilds. Man erfährt über sie nichts als die Liste ihrer Verstöße gegen Modernität und Freiheit. Erstens habe der Islam die schmerzhafte Aufklärung versäumt, die dem Christentum so gut tut. Er sei buchstabengläubig, intolerant und tötet. Zweitens habe Mohammed im 7. Jahrhundert die Unterdrückung der Frau verordnet, die bei uns seit ein paar Jahrzehnten offiziell nicht mehr erlaubt ist. Freie Denker vertiefen sich begeistert in die verkehrte Religion und tragen mit Koranstudien und Islamwissenschaft zur kritischen Prüfung und dadurch zur Objektivierung des Feindbilds bei. Im Ergebnis wird die Ausgeburt der fremden religiösen Fantasie unter die Kategorie Verbrechen und Unterdrückung subsumiert. Ein Urteil, das seinerseits die Unterdrückung der üblen Gesinnung nötig und gerechtfertigt erscheinen lässt. Damit lautet das öffentliche Fazit: Der Islam verdient, wenn nicht gleich Verfolgung, so doch das Misstrauen, das der Westen ihm entgegenbringt. Auch in diesem Fall rechtfertigt das Feindbild eine politische Feindschaft, die andere Gründe hat als die moralische Ablehnung der fremden Moral durch die westlichen Staaten. Allerdings handelt es sich schon um eine ungewöhnliche Feindschaft, wenn im 21. Jahrhundert eine Religion das Bild des Feindes bestimmt. Die USA, Deutschland und die meisten EU-Staaten führen Krieg gegen den islamistischen Terror. Sie haben dafür nach dem 11. September 2001 den NATO-Verteidigungsfall ausgerufen. Sie kämpfen in Afghanistan, aber nicht gegen Afghanistan. Sie kämpfen dort in Pakistan, Somalia, im Jemen und wo auch immer sie Nester von Al-Qaida und Gesinnungsgenossen wissen oder vermuten. Der Feind ist nicht ein Staat, sondern eine radikale Bewegung, und es sind politische Kräfte, die ihnen eine Heimstatt geben. Die aktuellen Objekte der Feindschaft der westlichen Nationen, ihre Unverträglichkeit mit der durchgesetzten Weltordnung des Kapitals, sind also nicht staatlich definiert, sondern als nichtstaatliche Terroristen, die ihre radikalen Motive dem Islam entnehmen. Die Feindschaft der Weltordnungsmächte schließt also die islamische Religion mit ein, sofern diese als Nährboden und Waffe der Gegner identifiziert ist. Am Hindukusch begründen die Taliban ihren antiamerikanischen und antiwestlichen Kampf mit dem Islam. Und der Westen begründet umgekehrt das Engagement für seinen Statthalter Karzai mit dem Kampf gegen den Islamismus, gegen die Burka und für Mädchenschulen. Die westlichen Politiker kritisieren an der islamischen Religion, dass sie eine antiwestliche Radikalisierung nicht zuverlässig verhindert. Damit rechtfertigen sie mit ihrer Kritik am Islam jedes Zuschlagen der zivilisierten Staatenwelt. Andererseits richtet sich der Kampf der westlichen Staaten auch wieder nicht gegen den Islam. Die westliche Politik hütet sich, sich die ganze islamische Welt von Marokko über Bosnien bis Indonesien zum Feind zu machen. Feind ist bloß der politische Islam. Der Aufstand gegen die westliche Durchdringung und Dominierung des Morgenlandes. Es ist bezeichnend, dass führende Politiker sich immer wieder zu Klarstellungen genötigt sehen. Die USA, so versichert Präsident Obama, befindet sich nicht im Krieg mit den Moslems. Auch der Islam gehöre heute zu Deutschland, setzt der deutsche Bundespräsident hinzu. In ihren Dementis geben sie zu erkennen, wie fest das Feindbild sitzt, das sie und ihre freie Öffentlichkeit in einem Jahrzehnt des Antiterrorkriegs etabliert haben. Sie geben sich große diplomatische Mühe, ein Feindbild zu differenzieren, was der Natur eines solchen im Grunde widerspricht. Ein unmenschliches Monster hat schließlich nicht böse und gute Seiten. Das Ringen der Staatsmänner um die Unterscheidung und damit Scheidung von eigentlich tolerierbarer islamischer Religion und fundamentalistischem Verbrechen bekommt die eingewanderte islamische Bevölkerung in Amerika und Europa zu spüren. Die Moslems mit dem Migrationshintergrund werden zu Opfern des ebenso unverzichtbaren wie um selektive Anwendung bemühten Feindbilds. Und das nicht erst, wenn der Staat die Moscheen verdächtigt, Rekrutierungsfeld und Rückzugsraum von Al-Qaida zu sein. Auch das gab es und gibt es immer mal wieder. Denn die vom Staat proklamierte Unvereinbarkeit mit der als antiwestlich identifizierten Glaubenskultur ist umfassender. Auch wenn sie unpolitisch bleiben, passen diese Leute nicht ins Abendland. Es sei denn, sie beweisen uns glaubwürdig, dass sie bereit sind, ihren Allah hinter unseren säkularen Staat, der über allen Göttern thront, zurückzusetzen. Darüber, ob und wie so ein Beweis echter Loyalität zu liefern ist, der uns zufriedenstellt, darüber entbrennt überall ein fundamentalistischer Streit. Und der heißt in Deutschland Integrationsdebatte.